Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Mandy Schielke ist am Mikrofon. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe der Echtzeit. Wir wollen uns heute hier an eine ziemlich große Frage heranwagen. Wann ist ein Mann ein Mann?
Wann ist ein Mann ein Mann?
Männlichkeit beschreibt die Summe der Eigenschaften, die für den Mann als charakteristisch gilt.
Aber Männlichkeit heißt hier so oft nur, dass man sich wie ein Arsch benehmen kann.
Bei den vier Leaders tanzen nur Männer.
Wir bringen Spaß rein, bewegen uns so, wie man es auch nicht erwartet, setzen den Arsch ein.
Willkommen zum Podcast Männlichkeit Leben. Das ist das Wesen des Alpha-Mannes, dass er generell in Führung geht und zwar in allen Bereichen seines Lebens.
Tja, so Männer, für die ist das ja ganz unvorstellbar halt, ne, wenn man keine Kinder mehr zeugen kann.
Ja, wann ist ein Mann ein Mann? Oder auch, wann ist ein Mann noch ein Mann? Wie viel Männlichkeit ist möglich, nötig, gewünscht in unserer Zeit? Wie schwer diese Fragen zu beantworten sind, wie dringlich gleichzeitig aber die Suche nach einer Antwort zu sein scheint, beweist beispielsweise das große Angebot an Männlichkeitstrainings. In diese Welt wollen wir einsteigen. Außerdem begegnen uns männliche Cheerleader in Wien und wir unterhalten uns mit einem Mann, der sich die Samenleiter hat durchtrennen lassen und der seiner Zeugungsfähigkeit damit ganz bewusst ein Ende gesetzt hat. Facetten von Männlichkeit. Möglicherweise handelt es sich dabei ja auch nur um ein Konstrukt, das uns allen nur unnötig das Leben schwer macht. Männer in heißen Höschen gegen Sexismus, das bringt die Geschichte auf den Punkt, die wir Ihnen jetzt erzählen wollen. Es geht um eine männliche Cheerleader-Gruppe, die Vienna Fearleaders. Sirjan Govedarica weiß mehr.
Ihre Kostüme sind quietschbunt und hauteng. In den Händen halten sie zerzauste Tanzwedel. Sie zeigen wilde Hebefiguren, gewagte Sprünge und Salti. Dazu eine ausgeklügelte Choreografie samt sexy Hüftschwung. Und am Ende darf auch die typische Pyramide nicht fehlen. Aus der Entfernung betrachtet sind die Fearleaders eine klassische Cheerleader-Truppe. Und doch sind sie etwas Besonderes, denn bei den Fearleaders tanzen nur Männer. Einer von ihnen ist Romet Felderer.
Männertanz hat oft sehr was Steifes, sehr was Förmliches und es schaut nicht nach sehr viel Spaß aus. Wir bringen Spaß rein, bewegen uns so, wie man es auch nicht erwartet, setzen den Arsch ein, wir lernen twerken.
Romet Felderer ist eigentlich Sozialarbeiter und 34 Jahre alt. Bei den Fearleaders macht er seit 2 Jahren mit. Sein Vollbart steht im Kontrast zu der Uniform der Fearleaders. Den engen türkisblauen Hotbands, die sich vom ebenfalls engen orangefarbenen Oberteil und den Kniestrümpfen absetzen. Türkise Hosenträger und ein passendes Stirnband runden das Outfit ab.
Die Sportkleidung für Männer ist normalerweise sehr weit und komfortabel und bequem. Und Frauenmode ist sehr eingeschnitten und das enthüllt alles, jedes Speckröllchen, jede Falte. Und da braucht man schon viel mehr Selbstbewusstsein, sich zu bewegen. Wir haben jetzt unsere Höschen sind Größe S, wir sind viel zu klein, es spannt alles, es ist, kostet Überwindung, da mal sich zu bewegen, drin zu, sich zu präsentieren. Es kostet mich Überwindung, weil ich das als Mann nicht gewohnt bin und für Frauen ist das sehr Alltag.
Geschlechterklischees umkehren und gegen den Strich bürsten, das ist die wahre Mission der Fearleaders. Ihre Performances begleiten den Sport Roller Derby, einen Vollkontaktsport mit Rollschuhen, der von Frauen ausgeübt wird, aber so gar nicht dem Klischee von Frauensport entspricht. Der Sport ist sehr schnell, dauernd kommt es zu Bodychecks, die Spielerinnen tragen Zahnschutz, weil ab und an auch Ellenbogen in den Gesichtern landen. Die Fearleaders waren zunächst nur Fans und Freunde der Vienna Roller Girls, des ersten Roller Derby Teams Österreichs. Dann wollten sie aber den Spieß umdrehen. Es schreibe schließlich niemand vor, dass Männer von Natur aus für den harten Sport und Frauen für die leicht bekleidete Ablenkung zuständig sein müssen.
Wir haben uns vor ein paar Jahren überlegt, wie können wir das unterstützen. Wir übernehmen einfach die klassischen Frauenrollen im Sport. Wir feuern an, sind sexy dabei und weisen eigentlich darauf hin, wie skurril das Ganze ist.
Und das kommt gut an. Die Fearleaders sind nicht nur in Österreich in der Roller-Derby-Szene sehr bekannt. Karin ist heute aus Ljubljana nach Wien angereist, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Sie bringt es so auf den Punkt.
Ja, die Fearleaders sind top. Weil sie die einzige, soweit ich weiß, Männermannschaft sind, die echt die Frauen unterstützen und nicht umgekehrt. Und weil sie top Werbung für unseren Sport machen und halt schon auch super zum Anschauen sind.
Die Männer mit Tanzwedeln treffen den Nerv der Roller-Derby-Fans. Denn auch die Sportlerinnen haben Rollenbilder und Geschlechterklischees umgekehrt, sagt Karin.
Gerade Kontaktsport ist Männersport. Es gibt so viele Sportarten, die als Männersportarten gesehen werden. Und da ist Rollerderby eben was Besonderes, weil es ein Frauensport ist und trotzdem aber Kontaktsport. Es ist ganz schwierig oft, wenn wir erklären, was wir machen und alle so irgendwie so das Gefühl haben, das geht ja gar nicht, weil ihr seid ja Frauen. Das muss ja irgendwie freundlich sein, Ballett oder irgendwas. Und dann kommen eben die Mädels daher und machen etwas ganz anderes.
Anders sein. Genau das machen auch die Vierlieders. Mit sehr viel Spaß bei der Sache und einer ordentlichen Portion Selbstironie. So lassen sie jedes Jahr einen Kalender produzieren mit Fotos in bester Pin-Up-Manier. Oder bauen in ihre Choreografie eine Figur ein, die einen ejakulierenden Penis darstellen soll. Das gefalle nicht unbedingt jedem, sagt Vierlieder Romet Felderer schmunzelnd.
In Internetforen klingt es manchmal ganz anders. Also da ist es schon bis zu Todeswünschen gekommen, einfach nur, weil wir uns das Falsche anziehen oder uns falsch bewegen. Und das eskaliert sehr schnell, aber die persönliche Rückmeldung ist meistens sehr positiv.
Unterhaltsam, aufregend, verblüffend vielleicht sogar, aber auch nicht ganz ungefährlich ist die Mission der Vienna Vierlieders, die sich in rosa Höschen gegen Homophobie und Sexismus wenden und dabei vor allem locker bleiben. Und hier in der Echtzeit auf Deutschlandfunk Kultur fragen wir heute, wann ist ein Mann ein Mann? Und steigen jetzt in die nahezu unüberschaubare Welt der Männlichkeitstrainings ein. Das arme, starke Geschlecht scheint seit Jahren in der Sinnkrise zu sein. Was die Trainings versprechen und viel wichtiger, was sie bewirken können, hat Matthias Finger für uns rausbekommen. Hallo.
Hallo.
Hatten Sie eigentlich schon vor unserem Auftrag jemals daran gedacht, ein Männer- oder Männlichkeitstraining zu machen?
Nein. Eigentlich dachte ich, mein Leben wäre in Ordnung, aber haha, weit gefehlt. Es gibt einiges zu tun. Im Netz liegen Angebote nahe, dass ich Defizite haben könnte. Geworben wird da so.
Der neue Mann. Männlichkeit leben. Männlicher werden. Klare Tipps, wie du männlicher wirst. Männertraining 2019. Ein anderes Mannsein ist möglich.
Den Männern soll also kollektiv bei der Suche nach dem richtigen Platz im Leben geholfen werden. Stimmt das?
Richtig. Typische Probleme sind keine Freundin oder kein Sex. Beispielsweise der Mann ist einfühlsam, aber die Frau geht dann doch mit dem Macho ins Bett. Auch tieferes Empfinden, ein maskulines Lebensgefühl und eine gestärkte Urkraft werden im Netz versprochen, was immer das ist.
Willkommen zum Podcast Männlichkeit leben. Hier erfährst du, wie du ein aufregendes und spannendes Leben als Mann führen kannst.
Sagt Björn Thorsten Leimbach in einem Podcast. Der bietet Seminare in einer Mühle an der holländischen Grenze an, inklusive Schlafentzug, Schmerzen, kleineren Verletzungen und intensiven Gefühlszuständen, schreibt er. Hört sich gut an, allerdings muss ich eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben. So geheim ist das Training und dürfte dir gar nichts darüber verraten.
Ach schade, und dann würden wir gar nicht erfahren, was da so passiert. Was trotzdem irgendwie möglich, noch jemanden aufzutreiben, der nicht ganz so geheimniskrämerisch ist?
Ja klar, Frank Fies aus Berlin zum Beispiel. Seit 30 Jahren arbeitet er mit Männern in seine eigene Trainerausbildung. Also er behandelt Männer nicht, sondern holt mehr aus ihnen raus. Hat er ein kleines Eigenheim investiert, sagt er.
Also viele Männer sind verunsichert. Eben deshalb, weil die alte Nummer nicht mehr richtig funktioniert. Aber dadurch offensichtlich Kontur, Charisma, Strahlkraft verlieren. Und die wollen sie wieder finden. Aber nicht, ich passe mich den Frauen an, sondern als ein stolzer, würdevoller, auch ethisch, integrer, das Leben bejahender Mann.
Das klingt ja fast orakelhaft. Wird bei diesen Seminaren möglicherweise die Idee des gefühlsbetonten Softies kritisiert, der mit den 68ern aufkam und das Männerbild vielleicht bis heute mitprägt?
Ja, so ein bisschen schon. Die Theorie besagt, mit der Sesshaftwerdung haben die Männer ja alle Macht an sich gerissen, also mein Land, meine Tiere und eben auch meine Partnerin. Die Frauen haben sich aber in einem mühevollen Kampf aus alten Rollenbildern befreit und die Gleichberechtigung erstritten. Männer hingegen haben ihre Position nie ähnlich aktiv hinterfragt und versuchen sich einfach so in die neue Zeit hineinzumogeln. Das kann nicht gut gehen.
Warum kommen die Männer zu dir?
Natürlich geht es immer auch um Sexualität. Was mache ich mit meinem Stress, meiner Performance, Angst? Wie werde ich ein Liebhaber, der nicht nur im Schwanz geil ist oder in der Birne gierig? Dann geht es auch darum, natürlich immer Selbstwert, Selbstbewusstsein. Und wir haben überall auch Männer, die begriffen haben, wenn sie ihr Mannsein stärken, ganzheitlich, dann nutzt es ihren Frauen, ihren Kindern, ihren Firmen, der Gesellschaft, allem.
Und was empfiehlt Frank Fies? Redet er mit den Männern oder macht er richtige Übungen?
Na, beides. Also ein Männertraining mit mehreren Teilnehmern geht bei Frank Fies über 4 Wochenenden und kostet 1.500 Euro. Das ist noch relativ preiswert. Und bei Frank müssen sich die Männer erstmal zentrieren. Also ich fange an einfach mit hinstellen.
Du legst die rechte Hand auf die Spitze des Kopfes, genau, die Fingerspitzen zum Himmel, die andere Hand auf dein Becken, Genitalien, Fingerspitzen zur Erde, so. Genau, jetzt schließe einen Moment deine Augen und lass dich mit dem Atem verbinden. Und dann finde einen Satz, der deine Liebe zu dir selbst ausdrückt.
Ich habe mich extrem lieb.
Siehst du, ich habe mich extrem lieb. Du lachst. Der Mann existiert ja, bleibt noch ein bisschen darin, auf 4 Ebenen. Körper, Gefühl, Gedanke, Seele.
Also ich weiß nicht, ob ich den Satz jemals wieder sagen werde zu mir selbst, aber das Zentrieren tut mir schon gut. Einfach nur ein- und ausatmen, das ist auch nicht schwer.
Ja, das klingt ja wie Yoga mit Männerfokus. Das stärkt das Selbstbewusstsein, irgendwie die Mitte. Klar, aber mit neuer Rollenfindung oder Neudefinition von Männlichkeit hat das ja erstmal nicht so richtig was zu tun, finde ich. Gut, andererseits ist es natürlich auch sympathisch, dass es bei den Trainings nicht darum geht zu lernen, wie man mal so richtig auf dicke Hose macht.
Wobei es das natürlich auch gibt. Der Männlichkeitstrainer Orlando Owen bietet eine Initiierung für ganz Ambitionierte an.
Der Alpha-Mann, das ist das Wesen des Alpha-Mannes, dass er generell meist, wenn nicht immer, in Führung geht, und zwar in allen Bereichen seines Lebens, in jeder Interaktion mit anderen Menschen. Und dies natürlich auch ganz speziell, wenn es darum geht, den ersten Schritt mit Frauen zu tun.
Die Männer sollen ihre Macht wiederholen von den Frauen. Da wird fast schon so ein Bedrohungsszenario aufgemacht. Bei dem Online-Training soll ich mir Podcasts anhören und Notizen machen. Allerdings finde ich die einstündigen Reden auf Dauer etwas ermüdend.
Mhm. Und das hier ist die Echtzeit auf Deutschlandfunk Kultur. Gemeinsam mit Matthias Finger bin ich mittendrin in der Welt der Männlichkeitstrainings. Gerade war die Rede von Macht, sich die Macht wiederzuholen. Darum geht es irgendwie auch. Das klingt stark nach Ideen, wie man sie auch von sogenannten Rettern der Männlichkeit hört. Vom kanadischen Psychotherapeuten und Medienstar Jordan Peterson beispielsweise, der sich ja wieder für mehr Polarisierung zwischen den Geschlechtern einsetzt und sich das wünscht. Andererseits ist seit MeToo immer wieder auch die Rede von sogenannter toxischer Männlichkeit. Und gemeint sind da traditionelle Definitionen von Männlichkeit, ausgeprägtes Macht- und Leistungsdenken oder die Vermeidung von Schwäche, die Tendenz zu Gewaltbereitschaft und so weiter. Und das sei eben ungesund für andere, aber auch für die Männer selbst. Widmen sich Männerkurse eigentlich auch diesem Thema?
Ja, klar. Zum Beispiel Männercoach John Eigner, ebenfalls aus Berlin, hat auch so einen gesamtheitlicheren Ansatz.
Alte Rollenbilder taugen nicht mehr. Das heißt, Vielfalt der Verhaltensweisen und auch der emotionalen Kapazität ist gefragt. Ja? Es ist eben nicht nur wieder hart werden, so wie früher, sondern es geht um sozusagen die ganze menschliche Bandbreite von Emotionen auch abrufen zu können.
Bei diesen Männlichkeitstrainern denkt man ja irgendwie so an Jünger, die an den Lippen ihres Meisters hängen. Ist da was dran?
Dachte ich ja auch erst, aber John Eigner sagt nein. Er will Männern lediglich beim Nachdenken helfen.
Über den Spiegelmann. Ja, also dieses, ein Mann sozialisiert am Mann, ein Junge orientiert sich an anderen Männern, um so mitzukriegen, wie verhält sich ein Mann in unserer Gesellschaft. Ja? Insofern sind wir da eigentlich auch bei einem klassischen Prinzip von Mentorenschaft, ja? Warum man jetzt zu einem Männercoach geht.
Naja gut. Und hatte John Eigner auch einen Tipp für dich persönlich?
Ja, John empfiehlt Schreien.
Okay.
Ja, also wann hast du das letzte Mal sozusagen deinem Organ freien Raum gelassen.
Ewig her, glaube ich.
Und insofern kann mal eine Runde schreien gehen, draußen im Wald oder sonst irgendwo, tatsächlich auch dazu beitragen, dass man ein Gefühl von Freiheit spürt. Ja, das kann ganz einfach sein.
Und das lässt dann so eine Urkraft entstehen, von der vorhin schon mal die Rede war, oder?
Ja, und ich muss sagen, das Schreien hat wirklich gut getan, mal so richtig Druck ablassen. Ja? Allerdings muss man aufpassen, dass einen keiner hört und für verrückt erklärt. Schreien ist ja sozial geächtet. Früher habe ich immer mal extrem laut gestöhnt, das soll ja auch helfen. Meine Freundin hat da immer nur so kleine Seufzer rausbekommen. Laute Geräusche von sich zu geben, ist gar nicht so leicht.
Aber Schreien und Stöhnen tut auch Frauen gut. Du sagst es ja gerade selbst. Warum wird das Ganze in ein Männlichkeitstraining eingebettet und läuft nicht unter generellem Training für jeden Mann und jede Frau nach dem Motto, wir stärken unsere Mitte?
Na, John Eigner findet, dass es sowas von einer Art Männerabend haben soll, wo einfach drauf losgequatscht wird. Ich darf ja auch nicht auf den Frauenabend. Frank Fies will ebenfalls keine Frauen dabei haben, weil seiner Meinung nach dabei gleich bei den Männern Imponiergehabe einsetzt. Ein konzentrierter Austausch ist dann nicht mehr möglich.
Also gut, verstehe. Beim Männertraining soll also auch so eine Art neue Brüderlichkeit entstehen.
Ja, auf jeden Fall. Männer legen untereinander gern Konkurrenzverhalten an den Tag und lehnen gegenseitige Nähe ab, weil das für viele sexuell konnotiert ist, so die Theorie. Eigner lässt Männer deshalb gern mal zusammen auch duschen, als Rollenspiel natürlich nur, um sich den eigenen Empfindungen zu stellen. Mir empfiehlt er zum Anfang eine längere Umarmung. Also Augen zu?
Naja, also es wäre wahrscheinlich jetzt gut, wenn wir ein bisschen still würden. Und du kannst ruhig Augenkontakt mit mir halten und kannst mal mitkriegen, okay, wie ist das jetzt?
Okay.
Ich finde es gerade sehr interessant, dass jetzt nach dieser Umarmung, dass dein Atem ruhiger geworden ist, dein Herzschlag ruhiger geworden ist und sich in dein Gesicht Entspannung eingestellt hat. Ja?
Man spürt so Wärme, man kriegt mit, wie ein anderer Mensch atmet. Allein die Atemzüge, aber auch wie der Körper sich bewegt beim Atmen, ist ja schon eine ganze Erfahrungspalette. Die Umarmung hat übrigens 20 Sekunden gedauert.
Da lernt man irgendwie so Einfühlsamkeit, so klingt das für mich. Also ist die neue Männlichkeit doch achtsam und gefühlsbetont?
Auch. Ja. Am besten aber in Paarung mit subtiler Stärke, Entscheidungsfreude und Führungsqualität, die sie aber eben auch Frauen zugestehen. Also nicht immer volle Power, sondern dosieren. Männer sollen Strukturen schaffen, Verantwortung tragen und wissen, wo es lang geht. Ja, aber das müssen sie nicht ständig raushängen lassen. Einfach mal Situationen erspüren und sich anpassen. Im Job und in Beziehungen, findet Frank Fies.
Also die ganze Gefühls, in Anführungszeichen, Arbeit jetzt nicht nur den Frauen zu überlassen, sondern zu sehen, wie kann ich als Mann, ohne mich zu verlieren, auch ein gutes Gegenüber sein in einem Gespräch, wo es um Gefühle, um Partnerschaft geht.
Und Ihr Fazit?
Na, ob ich jetzt ständig Männer umarme, weiß ich nicht. Aber so ein Männertraining könnte schon interessant sein. Gerade weil mir doch ein paar Felder eingefallen sind, an denen man arbeiten könnte. Warum streitet man sich in Partnerschaften oft über die gleichen Dinge? Oder warum guckt man abends gern Filme im Bett nebeneinander, statt sich miteinander zu amüsieren?
Und nochmal die Frage, Männertraining, jetzt ja oder nein?
Schwere Frage. Mir ist das, glaube ich, erstmal zu teuer. Ich kenne eigentlich nur Frauen, die für ihr privates und berufliches Vorwärtskommen tief in die eigene Tasche greifen. Eine Überlegung ist es aber auf jeden Fall wert. Vielleicht kann ich auch erstmal so ein niedrigschwelligeres Angebot annehmen. John Eigner bietet auch einen Männerurlaub an in Thailand und das hört sich ganz gut an, finde ich.
Ach, wie praktisch. Das klingt ja ganz vielversprechend. Matthias Finger hat uns mit in die Welt der Männer- und Männlichkeitstrainings genommen. Übrigens, wer aufmerksam das Netz durchforscht, findet auch jede Menge Tutorials, Trainings und Coachings für mehr Weiblichkeit. Aber Achtung, auch dabei ist der Facettenreichtum groß und manchmal auch einfach nur zum Haare raufen. Zur Entspannung hören wir jetzt The Elephant Cage, Ready to Let Go. In diesem Sinne, bleiben Sie dran. Sie hören die Echtzeit auf Deutschlandfunk Kultur. In diesem Podcast haben wir uns nun schon ausführlich mit Facetten von Männlichkeit beschäftigt. Die Welt der Männer scheint geheimnisvoller als je zuvor. Ich habe mich gestern Nachmittag auf einer Parkbank in Berlin mit einem Mann unterhalten, der sich vor einigen Monaten dazu entschieden hat, seine Samenleiter durchtrennen zu lassen. Fredo van der Helm, Projektmanager von Beruf und Vater von 4 Kindern. Ich habe ihn zuerst gefragt, wie es ihm denn geht mit seiner Entscheidung.
Gut, grundsätzlich gut. Es war eine bewusste Entscheidung, über deren Tragweite ich mir völlig klar war. Und ich empfinde es auch als entlastend, dass das Thema Verhütung einfach vom Tisch ist.
Die Fortpflanzungsfähigkeit von Frauen, ja, die wird ja irgendwie von der Natur begrenzt, früher oder später. Bei Männern besteht die Fortpflanzungsfähigkeit eigentlich ein Leben lang. Warum dieser Schritt? Warum? Was hat dich dazu bewogen, ganz genau in deinem Leben?
Also ich bin jetzt 50, ich habe 4 Kinder und ich möchte einfach keine Kinder mehr. Und wenn die Entscheidung einmal gefallen ist, dann halte ich persönlich die Vasektomie für das Mittel der Wahl. Das Thema Verhütung ist damit erledigt und beide Partner sind entlastet.
Aber es ist eben auch eine endgültige Entscheidung, weil es gibt keinen Weg mehr zurück. Vasektomie, so nennt man das, wenn der Mann sich sterilisieren lässt. Die Durchtrennung der Samenleiter heißt medizinisch Vasektomie. Wie ging das vor sich? Im Krankenhaus, ambulant? Wie muss ich mir das vorstellen?
Das passiert ambulant tatsächlich. Man sucht einen Urologen, der diese Dienstleistung, so wird das auch von denen verstanden, anbietet. Und dann gibt es ein umfangreiches Beratungsgespräch und da wird genau erklärt, was eigentlich passiert und was das für Konsequenzen hat. Und wenn man das dann immer noch möchte, dann kann man wenige Tage später diese OP durchführen lassen. Die dauert ungefähr eine halbe Stunde. Vielleicht ist noch wichtig zu erwähnen, dass man die Kosten selber tragen muss.
Was kostet das Ganze?
Ungefähr 500 Euro.
Ja, das Ganze ist endgültig. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Für Sie eine ganz bewusste Entscheidung. Haben Sie das Thema eigentlich so ganz allein im Stillen, ganz privat gefällt? Oder ja, war das eine Entscheidung, die Sie in größerem Kreis auch mal thematisiert haben, auch mit Ihrer Frau wahrscheinlich schon, aber auch so in einer größeren Runde mal darüber gesprochen?
Nee, gar nicht. Ich glaube, dass es eine ganz private Entscheidung ist, wo man sich gut überlegen muss, ob man das möchte oder nicht. Und meine beiden Brüder haben das schon vor einigen Jahren gemacht. Insofern war mir der Schritt selber jetzt nicht fremd. Aber die Entscheidung, ja, muss dann doch jeder Mann letztlich für sich alleine treffen.
Wie war das im Krankenhaus oder bei dem Beratungsgespräch? Ist das eigentlich ein Schritt, zu dem sich viele Männer so bewogen fühlen? Oder ist das noch was ganz Außergewöhnliches?
Also von dem Beratungsgespräch her kann ich das nicht herleiten, aber von der Resonanz, die ich bekomme, ist das, glaube ich, eher ungewöhnlich oder noch nicht so häufig.
Eine Idee, woran das liegen könnte?
Ich vermute, dass es zum Teil ein Aufklärungsmangel ist, dass damit noch andere Sachen verbunden werden. Also dass man zum Beispiel irgendwie keine Freude mehr am Sex hätte oder... Also das ist für mich jetzt die einzige Erklärung.
Ja, und darf ich das fragen, hat das einen Einfluss auf Lust und sozusagen partnerschaftliches Miteinander? Gibt es da sozusagen einen Zusammenhang?
Nee, da gibt es keinen Zusammenhang. Es gibt ja, also man hat genauso viel Lust oder Freude am Sex wie vorher und es gibt auch ein Ejakulat, wenn das irgendwie relevant sein sollte, aber...
Also dabei ändert sich nichts, aber trotzdem, ja, Zeugungsfähigkeit, Männlichkeit, das sind ja schon so Begriffe, wenn wir jetzt von deinem konkreten Fall so ein bisschen weggehen, die durchaus oft in einen Zusammenhang gebracht werden. Sind das Gedanken, die auch du dir gemacht hast oder wo du vielleicht mal ein bisschen gelesen hast oder mit deinen Brüdern gesprochen hast?
Also Zeugungsfähigkeit und, oder sagen wir mal so, ich sehe einen Zusammenhang zwischen Zeugungsfähigkeit und Menschsein oder Ganzsein im Sinne von Komplettsein. Also man beraubt sich da einer Fähigkeit und darüber muss man sich gut im Klaren sein. Man fühlt sich, oder so ging es mir zumindest am Anfang, dass ich dachte, ich bin jetzt nicht mehr vollkommen, nicht mehr ganz, nicht mehr heile. Ne?
Also aber diese Gedanken hat das was mit Vollkommenheit oder sowas zu tun, die hast du dann irgendwann beruhigt ad acta gelegt und das erst dann auch getan?
Nee, es war umgekehrt. Ich habe das getan und dann habe ich gemerkt, ups, ja, also es ist tatsächlich so, dass mir manche Sachen erst danach klar geworden sind, was aber jetzt rückblickend völlig in Ordnung ist. Ne? Also das reflektiere ich und nehme das dann auch in Kauf.
Ich habe in der Vorbereitung auf diese Sendung ziemlich viele Männer einfach mal so gefragt, also keine Fremden, aber Leute, die ich irgendwie im Freundes- und Bekanntenkreis oder Kollegen von mir gefragt, ob sie sich eigentlich vorstellen könnten, künftig Verhütungsfragen ad acta zu legen und eine Vasektomie bei sich vornehmen zu lassen. Und ich war ganz überrascht, wie doch gegensätzlich die Beurteilungen ausgefallen sind, so zwischen auf gar keinen Fall, das kann ich mir gar nicht vorstellen, bist ja, ist doch eine ganz nüchterne, klare Entscheidung. Ich habe mich entschieden für die Frau, mit der ich zusammenlebe und ich habe Kinder und ja gut ist. Also so zwischen hoher Emotionalität und großer Nüchternheit.
Wahrscheinlich hat das was mit dem, tatsächlich mit dieser Frage zu tun, ob das mit Männlichkeit assoziiert wird oder nicht. Und das ist dann vielleicht auch wieder eine Altersfrage. Also ich verbinde ja mit Männlichkeit heute auch andere Eigenschaften als noch vor 10 oder 20 Jahren.
Zum Beispiel?
Also ich könnte es jetzt am ehesten an Erziehungsfragen, glaube ich, festmachen. Dass ich glaube, dass man als Mann in der Familie eine bestimmte Funktion oder eine Rolle einnimmt, sagen wir mal, wenn die Kinder so ab dem dritten Lebensjahr oder so anfangen, so ein Interesse an der Außenwelt zu bekommen und der Mann da dann doch für gewisse Eigenschaften steht, also was, weiß ich nicht, irgendwie so eine Risikobereitschaft oder ein Abenteuer oder sonst was. Und das eben gut zu begleiten, das ist für mich heute, hat viel mehr mit Männlichkeit zu tun, als ob ich jetzt zeugungsfähig bin oder nicht. Also es geht ja nicht darum, eine Freude zu nehmen, sondern als Mann Verantwortung zu übernehmen für die Verhütung. Und es gibt sicherlich auch Frauen, die gerne verhüten, aber meiner Erfahrung nach ist das immer ein großes Thema und mir leuchtet nicht ein, warum die Frau weiterhin verhüten soll, wenn es diese Möglichkeit gibt und das Thema Kinderkriegen eben durch ist.
Also in einer bestimmten Phase des Lebens auch einfach eine Frage von Gleichberechtigung möglicherweise. Das Ganze ist jetzt einige Monate her. Würden Sie das eigentlich für Männer, die in ähnlichen Abschnitten des Lebens stehen, weiter empfehlen? Ist ja schließlich eine wirksame Verhütungsmethode.
Also ich glaube nicht, dass es für jeden passt, aber ich würde alle einladen, in sich hinein zu horchen, was passiert, wenn sie sich mit dieser Frage oder diesen Überlegungen beschäftigen. Aber es bleibt eben ein operativer Eingriff und die angesprochene Irreversibilität ist auch nicht ohne psychologische Tücken. Und es ist wirklich eine sehr persönliche, übrigens rein männliche Entscheidung. Und die sollte nicht aus einer Laune heraus getroffen werden.
Kleine Perle Glück. Geschichten aus dem Neubaugebiet der Herzen. Aufgeschrieben und gelesen von Carsten Schneider.
Weiter geht's mit unserer Serie hier auf Deutschlandfunk Kultur. Der Urlaub unseres Serienpaares war ja ein voller Misserfolg. Anders kann man es wohl nicht sagen. Die Ehefrau ist über alle Berge und ob es wirklich noch Hoffnung gibt für einen Neuanfang im Neubaugebiet der Herzen, hören Sie selbst.
Wir waren im Urlaub, meine Frau und ich, in den Bergen. Doch urplötzlich und bei heiterem Himmel brach meine Frau den Urlaub ab. Sie fuhr mit dem Zug nach Hause. Ich fahre mit dem nächsten Zug hinterher. Zu Hause klopfe ich. Niemand öffnet. Dann klingele ich. Ich läute. Ich gehe ums Haus herum und rufe ihren Namen. Kein Vorhang bewegt sich. Ich rufe meinen Namen. Nichts. Ich schlage mit einem Ast ein Fenster in zwei. Drinnen liegt ein Zettel. Ich hätte im Urlaub versagt, steht da. Sie sei in einen anderen Urlaub gefahren. Ich müsse nicht wissen, wohin. Ich würde mir doch nur Sorgen machen. Gut, mache ich. In der Küche liegt ein zweiter Zettel. Darauf steht, ich könne nicht kochen. Die Küche ist neu für mich. Meine Frau hat mir verboten zu kochen. Ich bekam Küchenverbot. Wenn sie in die Küche ging, wie andere in die Kirche, zog sie ihr schwarzes Kleid an und verschleierte den Blick. Niemand wusste, ob sie weinte oder glücklich war in der Küche. Eine Frau braucht einen Raum für ihre Träume, hat sie an die Küchentür geschrieben und darunter, ich verlasse dich für immer. Das hätte sie auch früher sagen können. Am besten hätte sie mir das gesagt, bevor wir uns kennenlernten. Sie ist damals gestolpert in der Rollerdisco und ich half ihr auf den Roller zurück. Hätte sie damals nicht gelächelt, sondern gleich gesagt, ich verlasse dich für immer, dann hätte sie mir und sich einiges erspart. Ich gehe in den Garten und weine. Die Blumen drehen die Köpfchen weg. Ich sehe die von mir zerbrochene Scheibe und rufe den Versicherungsvertreter. Mein Vertreter ist kaum zu bremsen. Ich führe ein unsicheres Leben, sagt er. Er könne so nicht leben, nein, und seine Frau erst recht nicht. Ich sei gänzlich unterversichert, sagt er. Er schluckt Und dann fällt ihm eine kleine Fabel ein, die genau auf meinen Fall passt. Eine kleine Grille hat es sich in den Kopf gesetzt, einen Bären zu fangen. Der Grille Wille war es, sich aus dem Felle des Bären einen Mantel für den Sommer zu schneidern. Aber die Zirpen lachen über die Grille, weil im Sommer niemand einen Bärenmantel brauche, auch der Bär nicht. Wenn mein Vertreter mir nicht gleich die Versicherung verkauft, dann drehe ich durch. Ich schließe eine Wintereinbruchsversicherung ab. Das wird meine Frau freuen, falls sie einmal wiederkommt. Dann kommt ein Telegramm. Komme morgen wieder. Ich lege mich zu Bett und drehe mich die ganze Nacht um mich selbst. Heute soll meine Frau zurückkommen aus dem Zweiturlaub. Nun klingele schon, nun klingele endlich. Warum klingelt sie nicht? Ich gehe vor die Tür und drücke die Klingel. Die Klingel klingelt normal. Ich hätte sie gehört haben müssen. Ich setze mich zurück ins Haus und warte. Worauf warte ich eigentlich? Ah ja, es ist meine Frau. Ein Taxi dreht auf der Einfahrt. Meine Frau steigt aus. Meine Frau geht in die Garage. Ich freue mich. Meine Frau kehrt aus der Garage zurück. Sie hat ihren Roller geschultert und setzt sich zurück ins Taxi. Ich winke aus dem Fenster dem Taxi hinterher. Hinterher ist man immer schlauer. Und im Garten grillen die Zirpen einen Bären. Doch das ist eine andere Geschichte und die wird ein andermal erzählt.
Klingt nicht so richtig nach Neuanfang im Neubaugebiet. Aber vielleicht war das mit dem Taxi und dem Roller aus der Garage ja auch nur ein schlechter Traum und die Ehefrau kehrt doch noch zurück. Wir bleiben also hoffnungsvoll. Nächste Woche starten wir hier in der Echtzeit eine neue Serie. Dann wird's wieder musikalisch. Wir probieren aus, wie Alltagsszenen sich in Musik verwandeln lassen und was dafür die passende Form sein könnte. Schlager, Elektro, vielleicht lieber Indie-Pop. Es wird also experimentell und in jedem Fall sehr unterhaltsam. Falls Sie jetzt wehmütig werden und noch länger in der Neubau-Idylle von Kleine Perle Glück verweilen möchten, empfehle ich Ihnen den Podcast der Echtzeit-Serie. Finden Sie, wie alle Inhalte, auf Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Mandy Schielke und sage danke fürs Zuhören.